Ich hab lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo, und wir sind heute nicht alleine. Kathi Weber ist da. Sie hat den Podcast Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation.
Bin beeindruckt.
Ne?
Ja, wie du das hier lieferst.
Richtig, richtig glatt gebügelt. Ich habe gerade eben nochmal nachgefragt, muss man fairerweise sagen. Darum kam das Kommentar. Wir wollen heute über gewaltfreie Kommunikation reden. Was ist das überhaupt? Warum steckt das Wort Gewalt in gewaltfreier Kommunikation?
Das würde ich auch gerne wissen.
Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal beschäftigt.
Kathi, ich meine, du beschäftigst dich ja jetzt seit fast 15 Jahren damit, ne?
Nee, doch, das stimmt.
Nein, ich bin ein blutiger Anfänger.
Du, das war eine andere Kathi, du weißt nicht. Das stimmt, ich habe angefangen vor 15 Jahren, nur beruflich mache ich es seit 3 oder 4 Jahren, weiß gar nicht, ich habe es nicht so mit Zahlen.
Okay, aber auf jeden Fall eine lange Zeit.
Und woher kam das? Hast du da so krass rumgeflucht früher in deinem Beruf als Moderatorin?
Nee, ich bin ungeplant schwanger geworden und habe mich mit 26 dann gefragt, wie mache ich das? Nee, wie mache ich das denn dann?
Und
dann
wie ist das passiert?
Das konnte ich dann schon nachvollziehen. Genau, und habe dann gedacht, ich mache das irgendwie anders als meine Eltern. Und das denken ja viele. Mhm. Nur dachte ich, okay, wie denn? Weil ich weiß, ne? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin relativ schnell auf die gewaltfreie Kommunikation von Marsha Rosenberg gestoßen und habe mich schockverliebt und mich der Gehirnwäsche hingegeben.
Mhm.
Genau. Und habe das für mich gefunden und ich liebe das. Also
Marsha E. Rosenberg ist einer der Mediatoren der heutigen Zeit. Der hat ganz, ganz viele Konflikte verhandelt, auch zwischen Palästinensern und Israelis, und auch da ziemlich erfolgreich, muss man sagen, ist er unterwegs gewesen. Und ich glaube, er ist die bekannteste Figur, wenn es um Mediation geht, und natürlich der Vertreter von gewaltfreier Kommunikation. Aber was ist das eigentlich, bevor wir zu deiner ungeplanten Schwangerschaft kommen? Die gewaltfreie Kommunikation. Wenn jemand das erste Mal hört, was muss er darunter verstehen?
Ja, also die meisten denken genau das, was du eben schon gesagt hast. Hä, Gewalt, also sofort bleibt das Wort Gewalt hängen. Ich bin ja nicht gewalttätig. Also es geht halt darum, wie wir miteinander kommunizieren können, ohne emotional gewalttätig zu sein. Also die körperliche Gewalt wird von vornherein ausgeschlossen. Du kannst ja auch mit Wörtern sehr viel ausrichten. Mhm. Ist immer die Frage, was sende ich und was kommt beim Empfänger an? Und der Versuch ist eben mit der gewaltfreien Kommunikation, indem wir uns mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen verbinden, also empathisch sind, dass wir eben das Herz erreichen und mehr ins Miteinander kommen, statt ins Gegeneinander. So.
Das heißt konkret angewendet. Es gibt ja, glaube ich, 4 Schritte in der GfK.
Ja, du bist gut informiert. Ne?
Und was wäre der erste Schritt? Das heißt ja wahrscheinlich nicht, du kleiner Pisser, hast wieder dein Zimmer nicht aufgeräumt. Mhm. Mach das jetzt mal, sondern...
Ja. Das wäre nicht gewaltfrei.
Das wäre gewaltvoll.
Könnte ein Urteil drin stecken, eine Beurteilung, du kleiner Pisser.
Und du, eine Du-Botschaft, was auch immer nicht so richtig.
Genau.
Doppelte Packung.
Du kleiner Pisser.
Also, ich möchte einmal kurz zurückspulen. Also ich versuche die Eltern, ich habe mich ja jetzt auf den Bereich Eltern im Umgang mit Kindern spezialisiert, dabei unterstützen, die gewaltfreie Kommunikation gar nicht anzuwenden in speziellen Fällen, sondern sie wirklich zu leben. Weil wenn du sie anwenden willst in bestimmten Fällen, dann kann es in die manipulative Richtung ja auch gehen. Ne? Also da steckt da schon auch drin. Mhm. Wie kann ich mit dir reden, dass du machst, was ich will?
Ist Kommunikation nicht immer manipulativ?
Ja. Ne? Und du kannst natürlich mit einem gewissen Bewusstsein und einer gewissen Haltung versuchen, es weniger manipulativ zu machen. Und eher in die Freiwilligkeit zu kommen, das ist ja das, was Marshall ja auch sich so auf die Fahne geschrieben hat. Also, dass wir freiwillig bereit sind, zum Wohle aller beizutragen, indem auch wir gesehen und gehört werden. Also die Empathie.
Also es geht immer darum, dass Aufmerksamkeit die Währung ist und dass man merkt, was der andere für Bedürfnisse hat und dass der andere eigentlich hinter der Botschaft die Bedürfnisse von einem selbst spürt. Und dann kann er frei entscheiden, was möchte ich tun und was möchte ich unterlassen.
Ja, ich würde es gar nicht Aufmerksamkeit nennen, ich würde es tatsächlich Empathie nennen, nur das ist jetzt, können wir, ne?
Ja, okay.
Darf auch jeder das Wort benutzen, was er möchte.
Ich sage mal, Aufmerksamkeit ist die Währung unserer Zeit und war es schon immer. Und
ja, da steckt ja Empathie auch drin und Wertschätzung und Anerkennung und also Annahme und ach, was da alles drin steckt, ja, klar.
Genau, Empathie fällt für mich unter Aufmerksamkeit, weil es ist ja, wenn ich deine Bedürfnisse sehe, und es muss nicht dann immer mitfühlen sein, aber sehe zumindest, dann... Ja,
Das stimmt.
Aber ja, beides interessant, auf jeden Fall.
Ich würde gerne auf den kleinen Pissern ja zurückkommen.
Ja, bitte.
Würde mich auch interessieren.
Ja, du auch, ne? Mhm. Wir sind schon ganz nervös hier.
Der kleine Pisser, okay, jetzt kommt er.
Also ich sag mal, Humor ist ja trotzdem erlaubt. Humor ist ja auch ein Bedürfnis jedes Menschen. Wenn ich jetzt mit meinem 13-jährigen Sohn spreche, kann das schon sein, dass ich sag, ey, du Flunzpiepe oder kleiner Pisser sei jetzt vielleicht nicht, aber ja, du, ja, Schlunzpiepe vielleicht eher so. Wie sieht denn das hier aus? So, das fällt noch, also wie ich sagen, das ist erstmal eine Aussage. Wenn du jetzt richtig GFK-like, würdest du sagen, ey, wenn ich so in dein Zimmer gucke, hier liegt mehr auf dem Boden, als dass es sich in den Schränken befindet. Ich versuche zu beschreiben, was ich sehe, versuche es wertfrei zu machen. Und dann könnte ich jetzt sagen, das stört mich oder da fühle ich mich unwohl, weil mir ist Ordnung wichtig. Nur da kommen wir schon an den Punkt, es ist ja gar nicht mein Zimmer. Also deswegen ist so, ne, dem kleinen Pisser, wie sieht's denn hier aus, wenn ich das zu meinem Sohn sagen würde, das ist sein Zimmer. Was ich mache ist, ey, wenn ich dein Zimmer sehe, frage ich mich, fühlst du dich wohl? Und das beantwortet er definitiv mit ja, weil das ist sein Zimmer und er sagt, du, das ist mein Reich und für mich ist das okay. So, und dann frage ich nochmal, und das ist für dich Ordnung? Und sagt er, Mama, ich brauche gar keine Ordnung. Und ja, das ist, ist okay. Und dann sage ich, alles klar. Weil, also. weil beim Thema Aufräumen haben viele Eltern, ist ja es immer so ein Punkt, das Zimmer muss aufgeräumt werden. Wessen Zimmer ist denn das? Und wie kann ich denn mein Kind animieren, also ich habe es gerade auch bei Instagram, diese intrinsische Motivation zu unterstützen, es für sich zu machen. Und mein Sohn fängt tatsächlich an, er hat dann so Phasen, wo er dann aufräumt auf einmal. Er saugt dann. Und das ist, sieht dann immer noch nicht so aus, wie ich denke, wie es aussehen könnte. Und ich denke, das ist doch nicht gemütlich. Er kümmert sich schon. Und das haben wir von Anfang an, habe ich das unterstützt. Und wenn er meint, es ist Zeit, räumt er auf. Und ja, kannst jetzt den kleinen Pisser noch vorsetzen, wenn du Humor verstehst. Nur ich sag mal, wenn du wirklich einen Konflikt hast, würde ich es vielleicht weglassen.
Kommen wir doch mal zu einem wirklichen Konflikt. Weil ja, ich finde, das Aufräumbeispiel ist vielleicht nicht ganz so gravierend. Weil so ein unaufgeräumtes Zimmer kann man immer so stehen lassen und sagt, man macht
was
die Luke zu.
Was sagst du so? Weißt du, was ich in der Beratung manchmal für Fälle habe?
Also wahrscheinlich auch in der Diskussion zwischen den Eltern. Also ja, gerade das Beispiel, ich erinnere mich da auch immer wieder, es gibt immer wieder Momente, wo meine Frau sagt zu meiner Tochter, hey, mach das und das. Also eben nicht gewaltfrei, obwohl sie das auch dessen mächtig ist, dieser Sprache. Und genau bei diesem Beispiel mit dem Zimmer und dem Aufräumen ist es auch was ich ähnlich auch oft erlebe, dass es heißt abends, hey Marie soll noch ihr Zimmer aufräumen, denk bitte dran, ich werde mit ermahnt. Und wenn ich dann mit Marie im Zimmer bin, ist es dann so, Marie, denkst du dran aufzuräumen? Und wenn sie dann keine Lust hat, dann sage ich auch, okay, warum denn nicht? Wie du es gerade beschreibst, und wenn sie sich wohlfühlt damit, dann ist es auch okay. Und es gibt genau dann auch den Impuls irgendwann, dass sie sagt, nee, das ist zu viel, hier liegt zu viel Spielzeug rum, ich kann mich nicht mehr bewegen.
Ja, oder wenn du auch nichts mehr findest, weißt du, wenn die Kinder dann ständig kommen, Mama, ich will das nicht oder das nicht, sage ich, naja, das ist das Problem, ne?
Und dann finde ich es ganz schön, dann wird der Wunsch natürlich erweitert mit Papa, hilfst du mir?
Ja,
so. Und wenn man dann mit reingenommen wird, dann wird, glaube ich, dem Kind auch eben mehr bewusst, hey, okay, es ist nicht nur für mich wichtig, dass ich es mache, sondern es dadurch, dass Papa mitmacht, ist es irgendwie auch was wir gemeinsam im Haus oder in unserer Familie so handhaben, nämlich für Ordnung sorgen.
Genau, und dann könntet ihr ja sogar gemeinsam noch Spaß dabei haben. Aufräumen muss ja nicht immer nervig sein. Also ich lege dann gern Musik auf und machen das dann
We
so.
Are family.
Genau. Wobei ich gerade bei diesem Aufräumen, wo wir, also meine Frau und ich, nicht gewaltfrei kommunizieren, sondern eher bestimmt sind, ist, wenn Freunde von Marie da sind und die das Zimmer verwüsten, dann fällt der Satz, bevor ihr geht und rausgeht und spielt, dann wird das Zimmer aufgeräumt. Da ist nichts mit gewaltfrei.
Kathi, was würdest du da sagen? Wie würdest du das kommunizieren?
Ich würde mir wünschen, dass es
wenn ich hier reinkomme, sehe ich das mehr Spielsachen.
Ja, völlig, völlig natürlich. Ach, wenn jetzt Besuch bei uns wäre. Wir hatten natürlich lange keinen Besuch mehr.
Lass mich ja, wir natürlich auch nicht. Das ist lange her, dass das jetzt ist.
1998.
Es ist, wie gesagt, also wenn es mein Wohnzimmer ist, wenn es unser Gemeinschaftszimmer ist, da ist schon klar,
mein dass Wohnzimmer ist auch schon gewaltvoll, oder?
Habe ich gesagt, mein Wohnzimmer? Ehrlich? Ja. Jetzt hast du mich erwischt. Oh. Ja.
Was ist denn unser, ja unser das Wohnzimmer?
Das Wohnzimmer?
Ist unser Wohnzimmer, es ist unser Gemeinschaftsraum.
Ich bringe das verdammte Geld nach Hause. Genau.
Dann würde ich schon sagen, wir brauchen eine gewisse Ordnung, dass sich alle wohlfühlen und dann räumen wir gemeinsam auf.
Du, Mama, wenn du dich unbedingt wohlfühlen willst, dann räum doch auf.
Ja, es gibt tatsächlich Abende, das wissen die Kinder auch, dass ich das schon so ein bisschen brauche. Ich habe nämlich dann immer den Eindruck, ich hätte alles im Griff.
Mhm. Ist das wichtig?
Ob ich alles im Griff habe? Ja. Also es gibt so Tage, da brauche ich das irgendwie. Wenn die Stapel sich häufen, die Ablage von 4 Monaten, irgendwann kriege ich so Stress.
Wofür?
Also, ich weiß nicht. Es ist irgendwie. Das ist irgendwie, da nistet irgendwas, keine Ahnung. Und dann gibt es den einen Tag, da räume ich dann auf, ist ja auch mein Klüngel da, kümmere ich mich darum. Nee, jetzt lass mal überlegen. ich animiere die, dass wir das zusammen machen. Und wenn die so gar keinen Bock haben, weil die voll im Spiel sind, ist mir das auch wurscht, dann kann ich auch aufräumen, weil ich brauche das ja.
Mhm.
Also ich. Und also dann fangen die meistens an, mit aufzuräumen.
Ja, also ich bin ein absoluter Freund davon, diese Sachen genauso zu kommunizieren. Und was ich halt aber auch erlebt habe, sowohl in meinem beruflichen Umfeld damals als auch jetzt in der Erziehung, dass es viel Raum gibt für die gewaltfreie Kommunikation, aber auch Momente gibt, wo ich mich dessen nicht bedienen will. Wie diese Situation, hey, wir als Kinder haben das Bedürfnis, wir wollen jetzt die Situation, in der wir gerade waren, nämlich spielen im Zimmer, sofort verlassen, rausrennen und draußen Fahrrad fahren oder was auch immer. Mhm. Und am liebsten sofort rausrennen, ohne Bescheid zu sagen. Mhm. Und in dem Moment unterbinde ich das und auch meine Frau mit dem, hey, bevor ihr jetzt rausgeht, wird das Zimmer aufgeräumt. Und also das ist dann nicht gewaltfrei, aber für mich ist es die Situation, wo ich mich dafür entscheide, die so lösen zu wollen. Auch wenn ich in anderen Situationen natürlich gucke, wenn es den Raum gibt dafür, auch mit den Freundinnen von Marie, dafür zu sagen, hey, wie sieht es aus? Helft ihr mir oder wollen wir das gemeinsam lösen? Oder meine Frau. Und das funktioniert in der Regel auch sehr gut. Aber es gibt auch, und das habe ich schon immer bei der gewaltfreien Kommunikation für mich so angewendet, manchmal passt es für mich oder zu 80%. Und es gibt Situationen, auch damals in der Jugendhilfe, wo ich sage, ey, nee,
wo es haarig
möchte ich nicht. Möchte
wobei
ich selber.
Es ist ja alles gewaltfreie Kommunikation, weißt du? Ich mag gar nicht so, ich mag das gar nicht, was ist gewaltfreie Kommunikation und was nicht, weil die in der gewaltfreien Kommunikation sagen wir ja, dass der Mensch mit allem, was er macht, versucht, sich um sich zu kümmern. Und das machst du in dem Fall auch. Und deswegen ist es auch GFK. Es ist die Frage, ob wir den Konflikt vielleicht nochmal anders lösen könnten, dass alle gesehen und gehört werden. Ich zum Beispiel löse solche Konflikte ein bisschen anders, nur gleichzeitig ist es eben auch wichtig, und das verstehen viele miss, dass eben wir als Eltern oder wir Erwachsenen, wir haben ja auch Bedürfnisse und dass wir dafür auch einstehen. Ich würde halt darauf verzichten, pass auf, bevor ihr rausgeht, müsst ihr hier oder ihr könnt rausgehen, wenn ihr das gemacht habt. Ne?
Eine Wenn-Dann.
Eine Wenn-Dann-Schleife.
Formulierung.
Genau, die benutze ich eigentlich gar nicht. Nee, wirklich nicht. Das habe ich glaube, ich habe, als mein Sohn 3 war, habe ich noch einmal bis 3 gezählt.
In deinem Wohnzimmer?
In meinem Wohnzimmer? Nee.
Okay, gut.
Nee. Dass ich sage, pass auf, ihr wollt gerne rausgehen, ne? Ja. Ihr habt voll Bock drauf, Fahrrad fahren, weiß nicht was, ihr wollt richtig Fun haben, Spiel und Spaß haben. Fakt ist, ich brauche, bevor ihr rausgeht, hier brauche ich kurz ein bisschen Ordnung. Wie können wir das regeln?
Ja. Also diese Wenn-Dann-Formulierung, glaube ich, kenne keine Eltern auch, die sagen, sie wollen sie nicht anwenden. Alle wenden sie irgendwann mal aus Versehen. Also mir auch da wieder das Beispiel, abends zum Schlafen gehen, habe ich, wenn ich so genervt bin, dass ich keinen Bock mehr habe zu warten, weil zum Beispiel Marie ewig sich ausklingt mit Zähneputzen und ihr kennt es auch, also du kennst es auch mit älteren Kindern, dass sie das lange auf die lange Bank schieben, dass ich dann eine Zeit lang formuliert habe, wenn du jetzt noch eine Geschichte vorgelesen bekommen möchtest, dann musst du dich beeilen, ansonsten habe ich keine Lust mehr. So, und aus daraus, ich habe mich lange gefragt, ob es richtig ist, ob ich das so formulieren will. Und ich fand es nicht so schön, weil es immer eine Form der Erpressung ist. Und sie ist auch ohnmächtig in ihrer Entscheidung am Ende. Sie hat nicht die Möglichkeit zu sagen, sie kann zwar sagen, okay, dann mache ich das so, aber ich wollte ihr das in die Hand geben. Und ich habe ab jetzt, und ich formuliere es jetzt eigentlich immer so, dass ich sage, hey Marie, ich würde dir sehr gerne eine Geschichte vorlesen. Aber wenn es so lange dauert, jetzt ist Sven wieder drin, dann haben wir keine Zeit mehr dafür und wir können dann nicht die schöne Zeit im Bett verbringen. Also
so eine andere Wenn-Dann-Formulierung.
Genau.
Also wir müssen ja jetzt nicht,
genau.
Ich sag auch zum Beispiel Wörter wie aber ist wie so ein Radiergummi, ne? Ah, du bist ganz traurig, aber ich.
Ja.
Nur es gibt schon Sätze, wo ich aber auch benutze. Und genauso wie das Wort nicht oder nein. Also es geht nicht darum, kollektiv bestimmte Dinge aus dem Wortschatz zu streichen. Es ist immer, und das ist ja genau das. Du hast dir Gedanken gemacht, du hast dich mit etwas unwohl gefühlt. Wie kann ich es anders formulieren? Und ich finde, dann ist es doch eine ganz, also es gibt ja Konsequenzen. Es gibt ganz natürliche Konsequenzen. Ja. Und es ist ja auch wichtig, dass du sagst, pass mal auf, bis 8 Uhr bin ich bereit, eine Geschichte zu lesen. Wie kriegen wir das hin? Du mit deinem Zähneputzen, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Um 8 Uhr ist bei mir Schicht im Schacht.
Was ist 8 Uhr?
Was? Nein, weil er
nein,
meinte...
Nein. Das wäre jetzt die Frage von meiner Tochter. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen.
Ja. Da bastelst du dann eine Uhr, ne? Oder stellst du eine Uhr und zeigst das
mit.
Und
weiter. Ja, klar. Ja, gut. Ich glaube, es wäre noch mal ganz, ganz wichtig zu klären, was ist tatsächlich gewaltfreie Kommunikation? Weil wenn jemand davon noch nie gehört hat, klingt das so abstrakt.
Total, ja.
Und was sind die Schritte, wenn du mal exemplarisch ein Beispiel aufmachen würdest, anhand eines Beispiels, wie ich kommuniziere? Also einmal konkret das Beispiel und worum es abstrakter auf der jeweiligen Kommunikationsebene geht.
Ja, versuche ich.
Step 1.
Step 1, ja. Also du hast ja vorhin erwähnt, die 4 Schritte. Wir beobachten statt zu bewerten. Das ist das, was sehe ich, was höre ich. Dann geht es im 2. Schritt um Gefühle. Welche Gefühle werden ausgelöst durch das, was passiert ist? Wichtig ist, dass sie ausgelöst werden und nicht, dass derjenige, der jetzt gesagt hat, du Pisser oder du Arschloch, schuld ist an meinen Gefühlen, sondern nur durch diese Aussage wird bei mir ein Gefühl ausgelöst. Weil dieses Gefühl führt mich dann zum dritten Schritt, zu einem wahrscheinlich in dem Fall unerfüllten Bedürfnis. Also was brauche ich? Was ist mir wichtig? Und dann kann ich gucken, wie kann ich mir dieses Bedürfnis erfüllen oder wie können wir das gemeinsam machen? Jetzt gibt es da allerdings noch den Unterschied. Es gibt einmal die Selbsteinfühlung, also dass ich diese vier Schritte mit mir selber mache. Mhm. Ganz wichtig, wenn es dir möglich ist, es immer als erstes zu machen, dich mit dir zu verbinden. Am besten stumm, weil wenn du im Konflikt jemandem erstmal von dir erzählst, dann wird der erstmal so richtig wuschig, meistens. Mhm. Ne? Und dann machst du die Fremdeinfühlung, also die vier Schritte mit dem Gegenüber. Und wenn wir das jetzt mal mit einem Beispiel versuchen wollen, gib mir mal...
Ich habe ein gutes Beispiel vielleicht. Mhm. Ein Raser am Kudamm mit 150 rüber gedonnert, wird von der Polizei angehalten und der Polizist muss jetzt mit dem Fahrer des Autos GFK machen. Ich habe gesehen, dass ein Auto hier vorbeigefahren ist.
Da würde ich sagen, Fakt ist, sie sind mit 150 Sachen hier über die Straße gefahren, wo 50 ist.
Das ist 100 km/h zu schnell. Ja, selbst wenn wir 5 Toleranz abziehen, 95.
Ja.
Das gibt mir ein unsicheres...
Nein, jetzt machst du ja die Selbsteinfühlung laut.
Okay.
Wenn du mir eben zugehört hast, was du ja hast.
Also was kommt dann?
Die Fremdeinfühlung erstmal, dann sagst du, oh Mann,
Sie müssen ja,
sind wahrscheinlich, nee, ich
Sie
glaube...
Sie müssen es ja eilig haben.
Ja, wobei, ich sag mal ganz ehrlich, sei du doch mal der Raser.
Okay,
ja? Und ich versuche jetzt die Polizistin zu sein. Wer bist du?
Ja, ich bin der Statist.
Du bist Marshall E. Rosenberg, der hat alle Beobachter.
Genau, Palästina und
du kontrollierst gerade, ob das
so
gut läuft.
Hören Sie mal, sind jetzt hier 100 km/h schneller gefahren, als es hier erlaubt ist. Was denn los?
Ich wollte mal kurz gucken, was mein Auto so, an Beschleunigung drauf hat. Und gerade... Ich bin einfach ein Autoproll, sagen wir es, wie es ist. Ja. Ich habe einen ganz kleinen Penis und denke, ich muss ganz schnell über den Kudamm fahren.
Ob er das so sagen würde, weiß ich jetzt
nicht. Ich bin einfach mal ehrlich, um Frauen zu beeindrucken und auf mich aufmerksam zu machen.
Also Sie beeindrucken mich jetzt gerade mit Ihrer Ehrlichkeit.
Ja?
Ja, Sie finden das richtig geil, oder? Hier einmal so mit 100, 150 über den Kudamm.
Ja.
Und dann, Ihr Auto, die Karre, die hat es ja auch echt in sich, ne?
Ja, also das ist ja schon mein Hobby, dass ich das so tune und dass es mir dann ein gutes Gefühl
gibt. Was haben Sie denn da getuned?
Ja, eigentlich die Sachen, die im...
Weißt schon, dass ich Polizistin bin.
Ja, ja, ja. Die Sachen, die laut TÜV erlaubt sind, hat ja auch einen aktuellen TÜV-Bericht bekommen. Anderen Auspuff, ein bisschen tiefer, halt so das normale Tankstellen-Tuning. Ein
bisschen hier so, ein bisschen tiefer gelegt, genau. Spoiler. Und der L ordentlich, der bummst schon ordentlich, kann man schon...
Ja, beides, ne?
Sind Sie zufrieden mit der Karre?
Ja,
ja,
eigentlich schon.
Gut, jetzt sind Sie ja, also mein Job ist ja hier dafür zu sorgen, dass alle heile bleiben, ne? Dass wir hier diese Regeln einhalten, die da irgendwer aufgestellt hat. Ich meine, Sie sind jetzt einfach 100 km/h schneller gefahren. Sie wollten es einfach mal ausprobieren. Ne? Hab ich gehört.
Irgendwie hatte ich kurz vergessen, dass ich innerstädtisch unterwegs bin.
Ja. Ja, das ist jetzt einfach, ich kenne mich jetzt da nicht aus, das ist jetzt einfach eine Bußgeld. Oder Führerschein weg wahrscheinlich, ne? Führerschein weg.
Da klicken, glaube ich, schon fast die Handschellen.
Bei 95. Ich habe meinen Führerschein fast mit 30 drüber verloren letztens, also bitte.
Oh, du bist der Raser.
Auf der Autobahn. Und
also mal abgesehen, dass das Beispiel nicht lustig ist, weil da sind schon öfter Leute ums Leben gekommen. Aber wie geht's dann weiter?
Naja, dann ist schon, würde ich schon sagen, okay, also ich habe dich ja jetzt so wie so ein bisschen erstmal reden lassen.
Ja. Also ein Verständnis aufbauen, so eine Ebene.
Naja, ich versuche es zumindest. Ne? Also ich habe schon gehört, kann das auch nochmal wiederholen. Also Sie sind jetzt hier mit 150 über den Kudamm, weil Sie einfach mal ausprobieren wollten, was die Karre so drauf hat und die Mädels wollten Sie auch beeindrucken.
Ja,
hat sich gut angefühlt.
Ja, bis zu dem Moment, wo ich angehalten wurde von
Ihnen. Das ist kacke jetzt, ne?
Das ist, ja.
Weil ich möchten Sie genau im Detail wissen, was das für Sie heißt jetzt?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Gut, dann machen wir es ganz kurz. Hier, Führerschein, weiß ich nicht, ich kann nichts mehr aus. Das sind ja Fakten. Das heißt ja nicht nur, weil ich dich versuche zu verstehen, dass ich jetzt irgendwie, dass die Tatsache sich ändert. Die ist ja einfach da. Nur ich glaube, wenn ich direkt gesagt hätte, so Freundin, pass mal auf hier, mit 150, das gibt sofort Führerschein weg, zack, okay. zack, dann würdest du hättest wahrscheinlich ganz anders reagiert. So wäre unser Gespräch wahrscheinlich eher dann verlaufen. Es ändert sich nichts daran, was passieren wird, weil es ja gewisse Regeln in der Gemeinschaft gibt. Und ich würde dich jetzt dann festnehmen oder weiß ich nicht, was die Regel wäre.
Okay, gut. So. Ich hab's, glaube ich, ein bisschen besser verstanden. Wie kann man die Kommunikation so einpflegen, die GFK, dass sie nicht manipulativ wirkt? Weil am Anfang ist man ja so holprig unterwegs, es ist ja am Ende so, als
der
ob man...
Der Anfang ist eine Katastrophe, sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ich habe mich der Gehirnwäsche hingegeben, weil ich bin ganz anders aufgewachsen. Ich bin mit Wenn-Dann-Schleifen aufgewachsen, genau, mit Belohnung und Bestrafung, wie viele von uns. Und aus uns ist ja trotzdem was geworden, ne? Nur wir haben halt so ein paar Dinge, glaube ich, wir haben kurz vorher schon mal über das innere Kind gesprochen, die wir mit uns rumtragen und warum wir auch auf bestimmte Sachen so krass reagieren, ja.
Und du sagst ja auch, vorhin hattest du kurz angesprochen, dass wir ja das anders machen wollen, wie unsere Eltern das gemacht haben.
Genau, also das war meine Intention und da habe ich was für mich gefunden. Wie kann ich es schaffen? Das war, glaube ich, deine Frage, dass es nicht manipulativ ist, indem ich immer wieder mir auch die Haltung, es gibt in der gewaltfreien Kommunikation neben den vier Schritten auch eine Haltung, die Rosenberg aufgestellt hat. Es gibt so 6 Hauptpunkte und die haben es teilweise in sich. Also ich habe es vorhin schon gesagt, dass Gefühle durch Verhaltensweisen anderer oder durch etwas, was mir passiert ist, ausgelöst werden. Sie sind nicht die Ursache. Und wir sind ja oft mit diesem Schuld. Wer hat Schuld? Also ist irgendwas schiefgelaufen. Ich hatte es gestern erst in der Firma richtig was gegen die Wand gefahren. Ich hätte sofort gesagt, okay, du hast das, wer hat das, warum? Und da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil wir sind ein Team und ich sage dann immer, okay, das ist einfach scheiße gelaufen, das und das ist der Fakt. Ich bin gerade sehr unglücklich, ihr wahrscheinlich auch, ja, okay, was können wir tun? Und dann sind alle motiviert, was zu finden und nicht, weil sie Angst haben, dass ich jetzt sage, okay, wenn du das nicht machst, dann zahle ich dir deine Rechnung nicht oder weiß ich was. Genau, wie kriege ich jetzt die Schleife wieder?
Möchtest du da noch ein Beispiel zu mir anbieten?
Ich musste da gerade an jemanden denken, der vielleicht auch hier in dem Raum sitzt, der wo so eine ähnliche Situation auch hätte passieren können in der Vergangenheit, die vielleicht auch nicht ganz so gelöst wurde.
Ich habe letztens einen richtigen Ausraster gekriegt, als Mitarbeiter von mir eine Aufnahme richtig gegen die Wand gesetzt hat und wir hatten die ganze Zeit einen Störton auf einer Aufnahme.
Ungünstig.
Und der lässt halt die Aufnahme durchlaufen und sagt mir am Ende, wir können die Aufnahme übrigens nicht verwenden, weil die ganze Zeit ein Störton drauf war. Und ich so, Alter, willst du mich gerade verarschen? Dann kommst du halt rein, wozu sitzt du da draußen? Dann musst du reinkommen und was sagen.
Und das war die noch Moderator-Formulierung, die ihr gerade angewendet habt.
Es ist leider die Formulierung, bist du behindert?
Du kleiner Pisser.
Nee, es ist ja, lass es doch den.
Nee, es ist leider, muss ich auch sagen, dafür habe ich mich später entschuldigt gefallen, bist du behindert?
Ja, okay. Folgendes, ich würde gerne was klarstellen. Es geht nicht darum, wenn du dich, sag ich mal, für die GfK entscheidest oder
dass man keine Ausraster
mehr hat. Nein, wir haben alle Ausraster und das kann auch passieren, weil es war für dich eine Stresssituation und da ist einfach, sind die Knöpfe ausgegangen oder angegangen, wie auch, oder die Lampen angegangen. Es geht auch darum, dass du dann im Nachhinein zum Beispiel gar nicht dich entschuldigst, weil dann hättest du ja Schuld gehabt. Du kannst das bedauern, weil ich möchte eigentlich gern anders mit euch umgehen. Ich bedauere das total. Gleichzeitig war ich so in Not, es hat mich so abgefuckt. Wir brauchen in Zukunft dafür eine andere Lösung. Oder wie ist es dazu gekommen? Was war bei dir los? Weißt du?
Ja.
Genau, also wir dürfen auch ausrasten. Das Ziel ist natürlich, irgendwann dahin zu kommen, so wenig wie möglich. Marshall nennt das den Wolf, ne, der dann ordentlich zubeißt oder sich verpisst. Gibt ja auch die abhauen in Konfliktsituationen oder die erstarren. Diese 3 Möglichkeiten gibt es ja. Ich bin auf jeden Fall, ich beiße zu. Also wer mit mir, wenn bei mir der Wolf rauskommt, dann fletsche ich die Zähne, bis das Blut spritzt.
Wie ist dein Mann?
Mein Mann ist, der haut ab, das ist ja das Problem.
Ah. Sehr gut, gute Kombination.
Ja, für ihn schon.
Na, für euch beide eigentlich.
Nee, weil ich werde ja noch saurer.
Mhm. Weil er sich
es ist ja keiner mehr da.
Zum Beißen.
Stimmt. Eben, ich kann in die Tischkante beißen, aber da spritzt kein Blut.
So wie du sagst, macht meine Frau auch.
Ach so.
Ich bin jetzt aber nicht unbedingt der Wolf.
So, wer bist du denn?
Ich würde eher sagen, ich bin die Mitte.
Also der Erstarrer.
Ja, Erstarrer, ja.
Ja, also. Stimmt. Du bleibst einfach sitzen und hältst deine
Ist übrigens Klappe. Auch Wolf, ne? Also es sind die 3 Typen vom Wolf, die sind evolutionär in uns drin.
Weil ich gerade sagen wollte, selbst als Erstarrer habe ich aber trotzdem die Situation, dass wenn wir in Streit geraten, meine Frau und ich, dass sie dann irgendwann sich entzieht.
Mhm.
Und darüber auch nicht, und sagt, nee, jetzt nicht mehr, und das macht mich dann werde ich zum Wolf.
Ah, ja.
Aber wenn ich eigentlich der Erstarrer bin, werde ich dann zum Wolf, weil, wie du schon sagst, ich muss dann irgendwo rein. Genau, ich habe nichts mehr zum Greifen. Und ich hole sie dann auch zurück,
Mit dem
Lasso?
Nee, also es war in der Anfangsphase unserer Beziehung, war es wirklich so extrem, dass ich dann gar nicht mehr an sie rangekommen bin. Und ich habe dann immer wieder in ruhigen Situationen gesagt, ey, so können wir, unser Streitmuster funktioniert so nicht.
Mhm.
Also wir kommen so einfach nicht zu einer Lösung, weil sich das ja dann über Tage manchmal ziehen kann.
Mhm.
Also ich musste natürlich gucken, dass ich bei mir weniger ziehe und zerre und sie habe ich gebeten, trotzdem noch da zu bleiben, sodass wir dann wenigstens in der Situation den Konflikt lösen können.
Total spannend ist ja, dass hinter diesen Verhaltensweisen, damit versuchen wir uns ja auch, um uns zu kümmern. Mhm. Also ich beiße zum Beispiel zu, das habe ich irgendwann rausgefunden, als ich mich mit meiner Kindheit auseinandergesetzt habe. Ich will unbedingt gesehen und gehört werden. Mhm. Also ich möchte, dass meine Gefühle, dass ich okay bin damit. Und ich war früher schon, wenn ich, egal ob ich total gut drauf war, war ich zu anstrengend. Und wenn ich halt, sag ich mal, mit unangenehmen Gefühlen ausgeflippt bin, war ich die Furie. Das heißt, es war immer zu viel. Und wenn ich den Eindruck habe, das heißt gar nicht, dass mein Mann ja sagt, ich bin zu viel, nur ich nehme das so wahr und dann flippe ich halt aus und ich brauche dringend Empathie. Was habe ich gemacht jetzt über die Jahre? Als ich das rausgefunden habe, habe ich angefangen, mir hilft es erstmal, dass ich das weiß und dann fange ich an, mir selber Empathie zu geben. Ich brauche dafür niemanden. Ich möchte davon unabhängig sein. Mhm. Dann fährt sich mein Wolf ja runter. Ich brauche gar nicht mehr zuzubeißen und dann bin ich in der Lage, auf meinen Mann zuzugehen, ihn nicht für sein Verhalten zu verurteilen, auch nicht immer so einfach, ja. Mhm. Dann ist unsere Strategie, also meine Strategie ist dann, dass ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, magst du mir Bescheid sagen, wenn du soweit bist, wieder anwesend zu sein? Also, dass er eben auch den Raum bekommt, den er braucht. Und in der Zeit kann ich mich wunderbar um mich kümmern. Das hört sich jetzt so einfach an, ne? Es ist eine scheiße Arbeit.
Ja, aber das ist ein guter Hinweis, weil genau diese Phase dazwischen, die nervt mich immer noch. Also, und ich hätte gern den Moment, dass ich sage, okay, wenn du jetzt Zeit für dich brauchst und dich zurückziehen möchtest, dann gib mir doch bitte ein Signal, wenn du wieder bereit bist, darüber zu sprechen, damit ich nicht die ganze Zeit in diesem...
Willst du wissen, was wir für ein Signal haben?
Bitte?
Es ist, ich mache meinen kleinen Finger.
Ja.
Und irgendwann kommt er auch mit seinem kleinen Finger und dann weiß ich, es geht wieder bergauf. Das kann Tage dauern.
Wirklich?
Ja, und das Krasse ist noch, dass mein Vater mich früher mit Liebesentzug bestraft hat. Das heißt, es triggert natürlich extrem. Also dieses Abhauen ist für mich Lebensgefahr. Also ich bin kurz vorm Sterben, also in meinem Nervensystem.
Ja. Ne? Da hast du ja eine gute Lernchance gesucht mit deinem Mann, ne?
Genau, das ist ja meistens läuft das ja so, ne?
Unterbewusst, ja.
Unterbewusst,
total.
Genau.
Weißt du, was ich super spannend finde, was du gesagt hast? Du hast als Kind das Gefühl gehabt, dass du zu viel warst, egal in welcher Situation. Das ist was sich durch die Medien hinwegzieht bei ganz, ganz vielen Menschen, die in den Medien arbeiten.
Ich kann ja auch sagen, warum.
Warum?
Na, also zudem wurde ich auch noch gemobbt in der Schule. Sechste, siebte, achte Klasse.
Ja, ich auch.
Ja, und ich glaube, dass ich hab das lange hinterfragt, warum ich unbedingt Moderatorin werden wollte, Fernsehmoderatorin, was ich ja dann auch geschafft habe, entgegen der Aussagen vieler anderer. Ne? Auch da wieder, du schaffst das nicht und das wollen ganz viele und wie willst du das schaffen und absurd. Dass das natürlich der Versuch ist, endlich gesehen und gehört zu werden. Die Wertschätzung und Anerkennung, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die so, also das ist so leer alles gewesen. Nur dieser Job hilft dir dabei nicht. Der macht es eigentlich schlimmer, noch
nicht? Warum?
Naja, weil da gibt es keine Empathie und die Aufmerksamkeit. Das ist wie mit den sozialen Netzwerken, wenn du Instagram ist auch so, dass viele, glaube ich, das so krass nutzen und so viel, so ihre Unterhemden, die Unterwäsche ausziehen, sich alles zeigen, weil sie unbedingt diese Likes haben wollen, gesehen werden, so viel wie möglich, um dieses Loch, glaube ich, zu füttern. Und es wird nicht klappen, weil das ist tot. Also da ist, weißt du, ich bin auf Sendung. Dann habe ich eine Quote und dann kommt vielleicht jemand und sagen, boah, Kati, super gemacht, ne? Moderationsmaschine, und dann ist leer. Da kommt nichts. Und das ist nicht von Herz zu Herz.
Glaubst du, das ist auch der Grund, warum einige Menschen in den Medien, jetzt nicht jeder durchschnittliche Moderator, aber wenn du an die großen Rockstars und so denkst, wenn die nicht mehr das Gefühl haben, auf der Bühne zu stehen, sondern hinter den Kulissen sind, dann gibt es ja ganz oft Substanzmissbrauch.
Ja.
Weil sie dieses Gefühl der Leere überdecken wollen. Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang?
Glaube ich definitiv, ist ja logisch, oder? Finde ich nicht?
Doch, doch.
Ja.
Ja.
Und wie gibst du dir jetzt selber in diesen Situationen Empathie und Mitgefühl?
Ja,
dann möchte
ich
ja
wissen. Ne?
Ich frage für einen Freund.
Also, das ist tatsächlich spannend. Guck mal, weil ich würde sagen, meine meisten Ausraster habe ich mit Max. Mhm. Also wirklich.
Tatsächlich.
Ist das wirklich so?
Ja, 100%. Weil ich auch
mit
meiner Ex-Freundin und mit dir. Weil ihr mir emotional am nächsten steht.
Das ist
und was
gut,
triggert
dich Ausrede.
Denn von Max? Welche Verhaltensweisen?
Beim ihm ist es, dass er sich dann so ein bisschen entzieht und so auf dumm stellt, denke ich immer so. Mhm.
Das empfindest du so?
Genau, ich empfinde, dass du dich auf dumm stellst.
Erzähl doch mal, was er dann macht. Den ersten Schritt der GfK wäre ja jetzt zu versuchen, aus dieser Bewertung eine Beschreibung zu machen. Wie verhält sich Max konkret?
Also irgendwann antwortet er nicht mehr. Naja, warte mal, wie verhältst du dich konkret?
Das wird interessant jetzt, Max. Verlässt er den Raum?
Nee. Er
sagt
bleibt
kein
sitzen.
Wort mehr.
Er bleibt sitzen.
Schüttelt mit dem Kopf.
Und wird immer stummer. Doch.
Okay, du bist ja der beschreibt. Ja,
ich beschreibe das jetzt. Oder gibt es halt null Verständnis rein und immer kontra.
Ja, Moment. Das ist auch wieder eine Bewertung. Sag mal einen konkreten Satz, den er sagen würde. So einen typischen Max-Kontra.
Da bist du jetzt ein bisschen zu empfindlich.
Sagt er. Okay, ja,
zum Beispiel.
Das wäre eine Situation. Max sagt, da bist du jetzt wieder ein bisschen zu empfindlich. Ich wiederhole die wörtliche Rede. Ey, du hast gerade gesagt, Mann, du bist schon wieder so empfindlich, du übertreibst mal wieder. So, ja. Das wäre die erste Situation. Ja, das triggert dich.
Ja, das ist ein Satz, das passt. Mhm. Das mit den Stummen und so, das würde ich sagen, nee, aber...
Das ist ja auch eine Wahrnehmung,
also
weißt
ich, genau, ja, genau, ich würde eher so sagen, ist doch nicht so schlimm, ist doch nicht so dramatisch.
Hast du in dem Moment auch einen Konflikt mit ihm?
Nee. Also erstmal nicht. Also erstmal, er kommt dann, natürlich.
Ja, ja, aber das kann ich mir vorstellen, ja.
Die Situationen entstehen ja meistens aus Fehlern oder Wünsche, die er hat, die ich dann nicht so umgesetzt habe in der Vergangenheit, wie er sich das gewünscht hätte, als Beispiel. Und ich habe natürlich damit keinen unbedingten Konflikt, weil für mich war die Situation ja nicht so dramatisch. Also es war jetzt so, okay, wir hätten es vielleicht anders besser oder ich hätte mich mit einbringen können, aber es ist jetzt trotzdem noch alles gut gegangen. So ist immer mein Wahrnehmen. Mhm. Und sein ist immer, bei ihm habe ich immer das Gefühl, wenn es nicht wirklich 100% perfekt ist, dann ist es eigentlich schon verkackt.
Also es gibt nur schwarz oder weiß.
Genau, es gibt nur schwarz.
Mittelding gibt es nicht.
Ich habe schon sehr hohe Ansprüche.
Offensichtlich.
Und eine Fehlerkultur gibt es auch
nicht. Wofür brauchst du
die
denn? Du hast mich vorhin gefragt, wofür ich die Ordnung brauche.
Genau.
Er ist auch ein sehr ordentlicher Mensch.
Also ich weiß, was mich antriggert da. Ich fühle mich da nicht gebackupt. Wenn ich das Gefühl habe, im Regen stehen gelassen zu werden, dann fühle ich mich einsam und allein. Und das ist so ein großes Thema in meiner Kindheit. Ne? Also ich habe oft das Gefühl gehabt, verlassen worden zu sein. Von meinem Vater, die haben sich scheiden lassen, von meiner Mutter, die vielleicht nicht so stabil war, um mir das Gefühl von Zuhause und Geborgenheit so zu vermitteln, wie ich es als Kind gebraucht habe.
Du hast da auch in meinem Podcast eine Geschichte erzählt, dass sie dich allein zu Hause gelassen hat und rausgegangen ist zum Beispiel. Also wie, das ist ja jetzt nicht verwerflich, nur wie sie damit umgegangen ist, könnte zum Beispiel auch eine Geschichte sein, die einfach in deinem Herzen, in deinem Nervensystem sitzt.
Genau. Und ich glaube, das ist das, was ich wieder erlebe und bin ich deshalb so ein Perfektionist, wahnsinnig autonom, damit ich gar nicht in diese Situation komme, das spüren zu müssen?
Ich glaube, es gibt dir ganz viel Sicherheit. Also, dass du festen Boden unter den Füßen hast.
Ja, und Struktur. Und klar, ist es dann manchmal so, dass ich möchte, dass die Menschen das so erledigen, wie ich mir das vorstelle, dass die Welt so funktioniert, wie ich mir das wünsche.
Also ich habe manchmal das Gefühl, du kreierst Chaos und schaust, ob das trotzdem alles dann in Ordnung kommt.
Ob die trotzdem hinter dir stehen und ob du trotzdem safe bist.
Wirklich?
Ja, es gibt also
extra Chaos.
Nee, nicht extra, aber es ist immer so am obersten, an der Oberkante zum Möglichen. Und mal gucken, ob alle, die um mich herum, die Aufgaben, die ich den stelle, auch schaffen. Und wenn sie es schaffen, habe ich ja recht gehabt mit dem.
Und dann ist er ja auch in Sicherheit.
Ja, genau. Siehst du, guck mal, ich kann mich doch auf alle verlassen.
So ein kleiner Beweis, den ich mal wieder brauche.
Chaos streuen und dann das Gefühl bekommen, guck mal, es hat ja doch funktioniert. Also ich kann nämlich doch auf die Leute verlassen.
Und dahinter könnte natürlich auch Empathie und Aufmerksamkeit stecken. Mhm. Nochmal tiefer gegraben.
Wie meinst du das?
Naja, also ich sag mal, oberflächlich, weiß jetzt nicht, aber wenn ich erstmal drauf gucke, ist so, du brauchst eben eine gewisse Struktur, du brauchst eine Verlässlichkeit, das gibt dir Sicherheit.
Ja,
dass du den Eindruck hast, dass das Ding läuft, so wie ich meine Ordnung brauche.
Ja, also ich hasse es auch, wenn mir Mitarbeiter kein Feedback geben, wenn sie eine Aufgabe erhalten haben und das nicht rückspiegeln.
Siehst du, und da kommt mir, das war auch meine Frage, ob dir Zugehörigkeit, so eine Gemeinschaft, ob dir das wichtig ist.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das ja auch wieder Sicherheit gibt, ne? Und dann kommen wir vielleicht schon, wenn wir jetzt Richtung Kindheit gehen, hat das was mit Geborgenheit zu tun.
Ja. Also wenn mir zum Beispiel mein Steuerberater nicht spiegelt, dass er eine E-Mail von mir erhalten hat und dass er das bearbeitet.
Dann ist Schluss mit lustig.
Könnte ich ausflippen.
Ja, machst du auch wahrscheinlich.
Nee, ich flippe mich aus. Also ich klemme mir das in 99% der Fälle. Aber ich merke schon, wie meine Halsader pocht.
Guck mal, was die Krux, die jetzt gerade noch bei dir da ist. Wir haben jetzt rausgefunden, was du brauchst, damit du dich sicher fühlst, geborgen fühlst. Ja?
Ich würde das gerne nicht brauchen.
Wir brauchen das ja alle. Ja, nur bei dir ist es eben so ein Thema, kommt aus deiner Kindheit raus. Und das, was du gerade noch verknüpfst, ist, dass andere bestimmte Dinge machen müssen, damit diese Bedürfnisse erfüllt sind. Das heißt, du machst dich abhängig von anderen und du gibst auch eine Schuldzuweisung. Oder du hast richtig und falsch.
Mhm. Ja? Auf alle Fälle.
Und du würdest noch mal mehr in die Eigenverantwortung kommen, die Selbstfürsorge, wie es ja so heißt, oder ja, die Selbstfürsorge, wenn du versuchst, Strategien zu finden, wie du dir diese Bedürfnisse selber erfüllen kannst.
Wie denn?
Ja, das ist eine große Herausforderung. Wir könnten jetzt mal mit dem Steuerberater überlegen, weiß der, wie wichtig dir das ist, ein Feedback zu kriegen auf deine E-Mails?
Ja, ich habe es ihm jetzt mal 2-3 Mal kommuniziert.
Wie hast du es denn kommuniziert?
Dass ich mir eine Bestätigung wünsche, wenn er meine E-Mails erhalten hat. Mhm. Dass das in der Bearbeitung ist und dass es nicht irgendwo gelandet ist.
Hat er bisher sein Verhalten geändert?
Ein paar Mal, ja. War nicht konsequent.
Mhm. Ich sag mal, noch klarer kommuniziert wäre ja, wenn du denkst, dass das für dich machbar ist, zu sagen, Herr so und so, mir ist Zuverlässigkeit total wichtig oder Verlässlichkeit. Wäre es Ihnen möglich, mir nach jeder E-Mail ein kurzes Feedback zu geben, ob die E-Mail angekommen
ist? Klingt wahnsinnig anstrengend.
Ja, nein, würde ich auch sagen. Also,
ja, aber dieses, ich würde mir wünschen.
Das wünsche ich mir jetzt auch nur bei meinem Steuerberater.
Ja, aber
und
es
bei
ist,
meiner Ex-Freundin.
Es ist trotzdem super interessant.
Bei
Max jetzt nicht so.
Es ist nicht super interessant, weil, naja, genau, weil in gewissen Situationen ist es natürlich immer auch das Einlassen auf die Welt und die Regeln des anderen. Mhm. Ich meine, ich würde mich ja dann auch abgrenzen wollen und sagen, Moment, wenn ich jetzt der Steuerberater wäre und sage.
Ich würde auch nicht sagen, ich würde auch nicht ja sagen.
Genau.
So weit war ich. Ich habe ja auch nicht gesagt, nur weil er es so formuliert. Es wäre ein Versuch.
Ja. Ja. Wie würde denn jetzt die Reaktion?
Naja, die Frage ist.
Der Steuerberater
ist ja,
sagt, es passt nicht in meine Arbeitsstruktur.
Naja, mit Sicherheit nicht. Ja? Oder er richtet extra für Jakob eine Automation ein.
Diese E-Mail.
In ihr E-Mail-Programm. Lieber Jakob, ich habe deine Nachricht erhalten und werde mich in den nächsten 2 bis 3 Tagen bei dir melden. Liebe Grüße, gut. Dein Steuerberater.
Ja, ja,
und Jakob sitzt dann so geil. Ja.
Okay, aber
wir wollen ja eigentlich dahin, wie du es selber dich um dich kümmern kannst. Deswegen ja, wäre jetzt die Frage, wenn du eine E-Mail schickst, wäre ja auch eine Möglichkeit, in die Mail reinzuschreiben, ich brauche bis heute Abend eine Info, ob sie die Mail erhalten haben oder irgendwas.
Ja, jetzt sind wir ziemlich krass auf der Fakten- und auf der Sachebene. Ich würde viel lieber an die Emotion, die dahinter steckt, kommen und wie ich da für mich vielleicht auch.
Okay, verstehe. Also erstmal haben wir ja schon viel rausgefunden, was du brauchst. Und jetzt war die Frage, wie du dich darum kümmern kannst. Jetzt gibt's halt die Situation, wenn was schiefläuft oder dein Steuerberater eben kein Feedback gibt, dass deine Halsschlagader pocht. Das ist ja, weil du brauchst eine Rückmeldung, eine Zugehörigkeit, eine Verlässlichkeit. Das sind deine Bedürfnisse. Und dafür brauchst du Strategien. Im besten Fall unabhängig von anderen Menschen. Ist manchmal eine Herausforderung.
Kann man nicht herausfinden, warum diese Bedürfnisse so stark ausgeprägt sind? Und
haben wir
dafür
doch eben.
Ist es so wichtig?
Naja, ich finde immer, das eine ist eine Symptombehandlung und das andere ist eine Ursachenbehandlung.
Natürlich, aber es ist ja am Ende nicht mehr so wichtig, das unbedingt die Ursache zu finden.
Ja, die Bedürfnisse sind ja die Ursache.
Ja, aber also.
Nein, es gibt eine Ursache für die Bedürfnisse, das meine ich. Und das fände ich viel spannender zu gucken, was ist die Ursache für diese Bedürfnisse?
Das haben wir ja vorhin schon kurz angerissen.
Gut, aber gibt es dafür eine Heilung oder eine Lösung?
Empathie. Also du wolltest von mir wissen, wie ich mir Empathie gebe. Und jetzt
genau.
Kommen wir nämlich genau dahin.
Ja, genau.
Also du kannst dich mit deinem inneren Kind verbinden. Du kannst das auf Art und Weise machen, wie du willst. Ich mache das ganz gerne. Jetzt wird es halt. Ihr haltet das aus,
an.
Oder?
Räucherstäbchen
nee,
an.
Wenn ich meine schwarze Phase habe im weiblichen Zyklus, dann habe ich meine Menstruation, dann bin ich im Winter. Mhm. Und da braucht die Frau in der Regel sehr viel Rückzug und ist sehr emotional. Mhm. Und da habe ich angefangen vor ein paar Monaten und das hilft mir sehr, weil ich das jetzt weiß. Ich habe erst vor einem Jahr von diesen 4 Phasen im weiblichen Zyklus erfahren. Seitdem bin ich so mit mir in Verbindung wie noch nie in meinem Leben. Und ich bin 40 und ich hätte es einfach gerne schon vor 20 Jahren erfahren.
Aha, okay.
Ja, weil ich glaube, da wäre einiges anders gelaufen. Für meinen Mann ist es übrigens auch eine Wahnsinnserkenntnis. Der kann einfach viel besser mit mir umgehen und mich viel besser verstehen in diesen 4 Phasen.
Was sind die 4 Phasen?
Das ist einmal die Menstruation, ist die schwarze Phase oder der Winter. Da bist du sehr emotional, empfänglich, brauchst sehr viel Rückzug. Es ist alles sehr anstrengend. Oft hast du körperliche Beschwerden. Es ist alles sehr anstrengend, sehr langsam. Also ist die Möglichkeit, dass du wirklich bewusst sagst, in diesen 3 bis 6 Tagen, es ist sehr unterschiedlich bei den Frauen, dass ich weniger To-Dos habe, dass ich mir versuche, Raum für mich zu geben. Und was ich eben mache, ist einmal mindestens in diesen Tagen, dass ich mich bewusst einen halben Tag ins Bett lege. Und dann lade ich diese ganzen Emotionen ein und da brauche ich nur ganz kurz an bestimmte Situationen in meiner Kindheit mich erinnern. Nennen wir es nur Liebesentzug, ja. Gibt da so ein paar Situationen, die sind einfach eingebrannt und dann kommt diese Traurigkeit und diese Einsamkeit und die lasse ich dann raus und dann weine ich im Bett alleine. und brauche jetzt erstmal gar nicht groß eine Strategie, sondern es darf, diese Gefühle dürfen sein. Und niemand ist da, der sagt, du musst dich jetzt entschuldigen, du darfst nicht traurig sein, das ist zu anstrengend und jetzt reiß dich mal am Riemen, sondern ich lasse die raus, verbunden mit diesen Situationen von früher. Also gefühlt nehme ich mich in den Arm als kleine Kati. So. Mhm. Und das tut total gut. Und seitdem ich das seit ein paar Monaten jetzt mache, merke ich, dass sich was verändert. Das mache ich ja noch nicht so lange, dass ich Empathie brauche, das weiß ich schon wesentlich länger. Und da habe ich entsprechend der gewaltfreien Kommunikation, das kennen die Leute, die meinen Kurs machen, da sind diese Alltagskicks mit drin, dass ich mich dann jeden Tag, habe ich so eine Vorlage und dass ich eben eine Situation aus meiner Kindheit nehme, dass ich aufschreibe, welche Gefühle da hochkommen. Es sind ja in der Regel unangenehme Gefühle und die verbinde ich wieder mit den unerfüllten Bedürfnissen. Und das ist ja schon Empathie. Also Empathie heißt gesehen und gehört werden. Verbinde dich mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen. Und dann brauche ich auch nicht sofort eine Strategie. Es sind ja oft dieselben Bedürfnisse, die da rauskommen, weil ich mich mit meiner Kindheit verbinde. Und das sind halt gewisse Themen. Und das macht was auf Dauer, was mir extrem hilft, alleine schon das rausgefunden zu haben. Versteht ihr das? Mhm. Dass ich einfach weiß, warum ich gerne Leute zerfleische und umbringe, wenn sie was machen, was für mich erstmal in dem Moment eine große Gefahr ist, nicht in Ordnung ist. Dass ich weiß, Schätzchen,
das macht das fast deiner Kindheit.
Ja, du brauchst, es ist diese nicht bekommene Empathie und ich möchte einfach unabhängig sein. Und wenn ich das schon weiß, dann habe ich mehr Verständnis für mich und verurteile mich nicht mehr für diesen Wolf. Ja, weil der Wolf möchte mir ja nur helfen. Er möchte mir ja helfen, klarzukommen mit diesen Kacksituationen. Und es sind ja jetzt in unserem, weißt du, bei dir ist es der Steuerberater, bei mir ist es vielleicht die Nachbarin.
Bei mir ist es eigentlich die Ex-Freundin, hauptsächlich.
Ja, bei mir übrigens auch. Der Vater meines Sohnes, da, das ist der
Reiz. Ein gutes Übungsfeld?
Oh, definitiv, das hast du nett formuliert.
Herausfordernd, sagt man noch immer, unter Spirituellen eigentlich, oder?
Ja. Und also, letztens habe ich meine Strategie im Impuls, da kam der Wolf, nämlich zack, war der da. Und in der schwarzen Phase auch noch und habe etwas gemacht, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe, weil es ist ein Schutz für mich, diese Strategie einfach eben erst nicht sofort ihn anzurufen, im besten Fall gar nicht anzurufen. Also wenn wir telefonieren, zu 99,9% läuft es einfach nicht.
Das hat mich Max auch gelehrt, nicht Impuls handeln.
Also ja, nur manchmal ist der Impuls noch schneller, als dass ich denken kann. Ja.
Als die Kontrolle, ja, und dann hat man schon losgelegt.
Ja, ich habe echt wirklich all meinen ganzen selbst aufgebauten Schutzwall selber niedergerissen und habe es mir so richtig gegeben. Oh, das war kacke. Und dann habe ich...
Hast du ihn angerufen?
Ja, ich habe angerufen, ja. Und was meinst du, was der Kasala war da?
Da war nichts mehr mit gewaltfreier du alter Pisser.
Nee, das ist ja auch gewaltfreie Kommunikation, weil du immer versuchst, etwas dich um dich zu kümmern. Es ist vielleicht eher gewaltvoll, die Sprache, die ich spreche, nur der Versuch ist ja trotzdem, mich um mich zu kümmern. Mhm. Auf jeden Fall habe ich aus dem Impuls meine Strategie, die ich mir vor Jahren aufgebaut habe, niedergerissen, mit dem Ergebnis, dass ich dann nachher wie ein Häufchen Elend da saß und mir dann Empathie gegeben habe. Und es ging auf jeden Fall wesentlich schneller als früher. Also der Schmerz war nicht tagelang, es waren 2 Stunden und dann...
Gut, aber es ist doch auch in Ordnung, mal so ein Rückfall in Anführungsstrichen...
Den gibt es. Dafür,
Heroin am Kotti, sondern es ist ja einfach eine neue Chance, wieder was Neues über sich zu erfahren.
Definitiv bin ich ganz bei dir. Fühlt sich halt in dem Moment richtig kacke an. Ja. Konflikte sind immer kacke. Nur sie sind immer wieder eine Chance, mit dir und mit anderen in Verbindung zu kommen. Ist halt so.
Glaubst du, es gibt einfach Menschen, mit denen man niemals eine Ebene finden wird?
Ja.
Ja?
Glaube ich.
Weil ich habe mich das immer gefragt.
Ich glaube, sonst bist du Buddha halt irgendwann.
Bei meiner Ex-Freundin, ob wir irgendwann mal so eine richtig gute Ebene finden werden, wo wir nicht mehr aneinander geraten. Also wir hatten eine ganze Zeit lang konfliktfreie Phasen. So,
ja, weil ihr euch vermieden habt.
Genau, und ich habe mich gefragt, woran lag das? Nein, es hatte 2 Ursachen. Ja. Einmal habe ich ihr viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, im Sinne von positiver Aufmerksamkeit. Und habe gesagt, habe einfach mal geguckt auf die Haben-Seite, was läuft denn richtig gut und wie kann ich das auch erwähnen.
Da hast du dann auch 1-2 Sachen gefunden, die du benennen konntest.
Es läuft vieles super gut. Ne?
Nur manches eben nicht.
Genau.
Ja, ich finde, man darf sich da immer wieder dran erinnern, was läuft gut und nicht immer nur so, was läuft denn kacke. Also vielleicht auch bei deinem Ex-Mann, was läuft gut, ne? Also vielleicht ist er ein richtig guter Papa, vielleicht liebt sein Sohn ihn, also könnte ja sein.
Ist auf jeden Fall der Vater unseres Kindes und
das läuft auf jeden Fall schon mal gut.
Das ist auf jeden Fall, ohne ihn wird es ja diesen Jungen nicht geben.
Mhm. Ja. Ich meine, schon allein das zu hören als Mann und dafür Dankbarkeit zu kriegen, ist schon, also ich kann jetzt nur mal an die Männersicht, klar, ist es am Ende nur ein Schuss, ne, den man da abgeliefert hat, aber vielleicht ist es auch ein bisschen mehr. Ne?
Wir haben ja auch nur ein Ei abgegeben.
Naja, und die 10 Monate.
Ja, und
die
vielleicht noch ein bisschen mehr getan.
Und danach.
Also, der Körper, ja.
Ich glaube, Männer fühlen sich prinzipiell, aber da sind wir ein bisschen weg vom Thema, in der benachteiligten Rolle, wenn es um Kindesgeburt und Schwangerschaft geht, als ob ich was wieder gut zu machen habe. Mhm. Also, und ich könnte mir vorstellen, das steckt in vielen Männern drin.
Mit Sicherheit, ja.
Ja.
Wie, du fühlst dich?
Naja, ich habe nicht genauso viel getan und gegeben.
Geleistet, ja, ausgehalten.
Für das Kind, was da ist. Und du so, gar kein Problem. Ich bin hier nur Trittbrettfahrer.
Kein Problem, ey.
Ich bin hier nur Trittbrettfahrer.
Dafür kann ich doch nichts, dass sie das Natur so ausgesucht hat.
Ja, stimmt. Auch wieder.
Trotzdem
Empathie mit dir selber.
Darüber nachzudenken.
Und so haben sich die Konflikte ein bisschen mit meiner Ex-Freundin gelöst. Geguckt, was ist auf der Habenseite. Also was finde ich total schön. Die Beziehung, die sie zu unserer Tochter hat, ist total schön. Zu sehen, was für ein Gefühl von Heimat sie kreiert für unsere Tochter. Mhm. Ja, wie sie da einfach da ist. Und dann gibt es natürlich 1000 Sachen, die mich richtig anpissen. Also zum Beispiel, dass ich nach Urlauben frage mit meiner Tochter und sie mir einfach die Daten rüberknallt, wenn sie in Urlaub fährt.
Mhm. Stresst mich. Mitbestimmen, ja.
Ja, stresst mich jetzt nicht so, weil ich mir denke, so, wenn die eine gute Zeit haben, irgendwo auch super. Aber trotzdem denke ich mir so, die Art und Weise, dass ich so auf Knien angekrochen komme.
Richtigkeit oder gleich.
Ja, und wir haben 50-50 Sorgerecht. Mhm. Und natürlich gibt es da 1000 Sachen, die mich ankotzen. Aber wenn ich da anfange, die alle auszuformulieren, das ist der Weg des Feuers.
Ja, du, es kann ja auch eine Strategie sein, zu sagen, okay, und da nehme ich mich raus. Und wir müssen auch nicht immer empathisch sein. Es ist immer die freie Wahl. Ja, ja, ich kann auch entscheiden, das ist jetzt für mich ein Konflikt. Da möchte ich jetzt mich auch gar nicht empathisch in den anderen Menschen einfühlen. Ich bin so mit mir beschäftigt. Verpiss dich. Ist hier Grenze.
Wir das ist auch super wichtig.
Ja, also wir müssen nicht mit allen PC sein.
Und auch nicht mit allen Situationen. Und man muss auch nicht immer. Es wird ja oft dann aber einem so vorgehalten, wie, darum hast du dafür jetzt kein Verständnis, dass das dem und dem so schlecht geht. Und wenn man sich selber für sich aber selber sagt, hey, ist meine Grenze und ich möchte jetzt hier einfach nicht mitfühlen mit dem, dann ist das auch in Ordnung. Das kann natürlich der andere verurteilen, aber.
Ja, nur du kannst ja auch sagen, vielleicht in 4 Wochen oder in 2 Jahren bist du dann in der Lage oder möchtest gerne oder eben nicht. Also auch das ist freiwillig, dieses zu erwarten, alle müssen jetzt empathisch sein, dann das ist ja, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ja. Und wenn ich sage, mir ist Empathie wichtig, also um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich versuche mir selber Empathie zu geben, übrigens auch mit Glaubenssätzen, also dass ich dieses...
Was ist so einer von dir?
Na, ich bin liebenswert, ich darf geliebt werden zum Beispiel und meine Gefühle sind in Ordnung. Mhm. Also, ne, ich habe ja vorhin schon erzählt, was so los war. Und ich reiche aus auch. Ne? Also,
ja. Hast du das mit deinem Papa mal besprechen können?
Mhm.
Wie hat er darauf reagiert?
Oh, wie hat Papst darauf reagiert?
Weil wenn ich mir das vorstelle für meine Tochter, wenn meine Tochter irgendwann zu mir kommt und sagt, hey, Papa, du hast mich mit Liebesentzug gestraft und...
Das sage ich ja so nicht.
Ja gut, ne, ich formuliere es jetzt einmal hart. Ne? Also wie hast du es denn formuliert?
Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich mit meinen Eltern geführt habe. Also ich habe vor 15 Jahren die GfK entdeckt und das Erste, was ich gemacht habe, ich war mit meinen Eltern 4 Wochen im Urlaub und habe halt richtig, richtig Gas gegeben. Ich glaube, ich habe jeden Abend mit einem von den beiden zusammengesessen und Fragen gestellt, habe versucht, sie zu verstehen. Ich habe versucht, ihnen mitzuteilen, was das bei mir ausgelöst hat, ihnen mitzugeben, dass sie jetzt nicht schuldig sind, nur dass es schon auch für mich ein Geschenk ist. Ich möchte mich damit auseinandersetzen und ich möchte mich davon befreien. Ich habe vielleicht...
Wollten die das annehmen?
Ja.
Also ich habe irgendwas Ähnliches nämlich auch mit meiner Mutter probiert und habe dann aber irgendwann aufgegeben.
Ja, das...
Weil genau dieses Schuld... Also ich habe versucht, na klar, war auch das Thema Schulden ganz groß, aber ich habe es extra versucht, nicht sie als Schuldigen hervorzuheben, sondern guck mal, die Situationen waren so und so. Mhm. Und deswegen glaube ich, sind bei mir die und die Sachen passiert oder ich habe mich so und so so gefühlt und ich glaube, als Erwachsener habe ich deswegen auch die und die Themen, die ich bearbeiten muss. Und sie hat aber alles so als ich, was glaubst du denn, was das für eine Aufgabe für mich war und es war auch nicht einfach und also immer diesen Schuldpart so an sich gerissen.
Sofort angerissen. Ne? Sie bräuchte wahrscheinlich unfassbar viel Empathie erstmal, bevor ihr überhaupt über diese Sachen redet. Ne? Wahrscheinlich jahrelang.
Ja.
Dass du, wenn du sagst, guck mal, das und das ist passiert in meiner Kindheit und wenn sie dann sagt, ja, weiß nicht, was hat sie gesagt zum Beispiel, willst du mir jetzt die Schuld geben oder so?
Also es ist meistens so, ich hatte so viel, ich war hier ganz alleine, Papa war arbeiten und ich musste mich um euch kümmern und war hier in der Stadt alleine. Also es war, genau wie du beschreibst, und das ist ein gutes Beispiel, sie braucht erstmal ganz, ganz viel Aufmerksamkeit und Verständnis für ihre Situation, bevor sie irgendwann, und an diesem Punkt bin ich nie gekommen. Ich bin nie mit ihr an den Punkt gekommen, ich sage, okay, jetzt haben wir das alles soweit aufgearbeitet, jetzt habe ich ganz viel Raum. Jetzt können wir mal gucken, ob wir trotzdem eine saubere Ebene finden. Und jetzt nochmal zu dem Punkt Empathie, obwohl das nicht ganz passt. Ich habe dann irgendwann für mich auch gesagt, okay, an dem Punkt möchte ich nicht mehr mit dran arbeiten. Ja. Also ich habe das abgeschlossen für mich. Also
klar, die kommen immer noch und sind.
Du kannst das auch mit dir selber ja auch ausmachen.
Genau. Ne?
Wir müssen die Konflikte auch nicht immer mit den Menschen, das denken wir oft, ja, wir Menschen, dass wir müssen das klären mit dem Menschen. Wir können auch ganz viel mit uns selber klären. Und wie du auch sagst, wenn du dann sagst, okay, ich komme da irgendwie nicht weiter und für mich ist jetzt hier auch eine Grenze erreicht und dann setze ich die jetzt und mach das mit mir. Du kannst dich trotzdem mit deiner Kindheit auseinandersetzen und dich davon befreien.
Und das habe ich auch getan. Mhm. Das ist auch sehr befreiend, aber sorgt dann beim Aufeinandertreffen schon auch für Unverständnis, weil meine Mutter natürlich nicht versteht, warum ich so vielleicht auch distanziert wirke in manchen Situationen und nicht.
Naja gut, sie will halt aber auch nicht jetzt gerade. Ne?
Und es gab eine Situation, das fand ich ganz spannend. Mein Bruder hat mich irgendwann angerufen, meinte, du, wir müssen uns mal mit Mama unterhalten. Sie hätte mit ihrer Schwester telefoniert und da gibt es 1000 Themen, die anscheinend irgendwie extrem schwierig sind, es ist alles viel, viel düsterer, als wir gedacht hätten. Und ich höre mich noch am Telefon, ich sage, du, das ist nicht mehr mein Thema. Mhm. Und wenn du das machen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Aber ich werde, wir müssen uns mit denen zusammensetzen und mit denen besprechen, sondern ich nicht mehr. Also ich muss es nicht. Hast du dich
doch mega für gefeiert, oder?
Ich habe mich dafür mega gefeiert.
Ja, finde ich auch.
Es war so ein kleiner Tropfen, so ein bisschen so, habe ich hier ein schlechtes Gewissen? Und ich habe immer, wenn ich danach gefühlt habe, nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Mhm. Ich bin da rein mit dem Thema. Und ich weiß auch, dass mein Bruder da von sich aus nicht rangehen wird. Also es ist auch wieder so, es ist so, er braucht halt dann auch mich, weil er selber auch nur diesen Impuls hat, aber gar nicht das Bedürfnis da in der Tiefe, sich damit zu beschäftigen, sondern schnell Pflaster drauf, drauf, ist nicht mehr mein Thema, weg damit und ich nicht mehr.
Der Unterschied ist nur, Max, dass du das bewusst entschieden hast, reflektiert und nicht im Affekt. Und ich finde, das ist ein großer Unterschied. Ja.
Den Bogen dazu schlagen, ich finde, vieles davon haben mir auch meine Kinder beigebracht. Also dieses, und ich denke, es geht euch genauso, dass man sich immer wieder anguckt, auch gerade dieser Wenn-Dann-Satz, den ich vorhin als Beispiel gebracht habe, der kam natürlich auch von meinen Eltern ganz viel. Mhm. Und es gibt ganz viele so Schlüsselsituationen, wo man denkt, Moment mal, das ist mir auch so widerfahren. Und ich möchte das so nicht.
Wie hat sich das angefühlt für mich? Und ich will das nicht, dass meine Kinder sich so fühlen.
Genau. Ja. Und dann Möglichkeiten zu entwickeln, gemeinsam mit dem Kind, das versuche ich zumindest mit meiner Tochter immer, Gespräche zu führen, wie empfindest du das? Oder guck mal, wir als Eltern, ich hatte letztens auch ein Gespräch, wo ich gesagt habe, du, uns fällt es extrem schwer, dir auch alle Wünsche mal oder manche Sachen zu verneinen, weil wir am liebsten dir alle Wünsche eröffnen würden und sagen, ja, du darfst alles haben. Und das ist für uns Eltern gar nicht so leicht, immer Nein zu sagen. Aber es gibt Situationen, wo wir als Eltern halt schon Sachen oder Konsequenzen ziehen müssen, damit ihr halt auch entsprechend, ja, aufwachst oder geschützt seid. Mhm. Und das sind Gespräche, die ich in der Form, ist vielleicht ein bisschen zu früh, weiß ich nicht, aber die
ich... Du musst es ja ausprobieren, du siehst ja, wie dein Kind reagiert, ob es damit was anfangen kann.
Und dieses Abholen, das ist mir ein ganz starkes Bedürfnis, weil ich schon immer das Gefühl hatte, ich bin ohnmächtig. Mhm. Meine Eltern entscheiden und ich muss das dann so hinnehmen.
Und das finde ich so interessant, wo du das sagst, weil ich hatte das vorhin auch mit diesem, wenn die jetzt rausgehen wollen, ne? Die haben da im Wohnzimmer alles verwüstet, in Anführungsstrichen, und wollen dann raus. Kinder wollen ja so unbedingt mitentscheiden und mitgestalten. Ja. Du könntest dann nochmal drüber nachdenken, ob du auch in so einer Situation wirklich sagst, pass auf Leute, okay, ihr habt jetzt voll Bock rauszugehen, gleichzeitig brauche ich hier Ordnung, was können wir machen?
Ja.
Habt ihr eine Idee?
Klar.
Und ich sag dir, die würden in 99,9% Fällen, würden die wahrscheinlich sagen, okay, ja, machen wir schnell hier zur Seite. Okay, ich helfe euch. Zack, fertig, die gehen raus. Es sind 2 Minuten.
Ja.
Ja, und es ist ein kleiner Unterschied einfach in dem Miteinander.
Klar.
Stille.
Stille.
Hast du nichts zu melden? Ja. Ich habe gestern mit meiner 4,5-jährigen Tochter 20 Minuten ein Gespräch geführt. Es hätte, also mehr Verbindung war eigentlich nicht möglich. Und sie fing von jetzt auf gleich an, bei der Einschlafbegleitung von einem Konflikt im Kindergarten zu erzählen. Und das war so ein Geschenk, das sind für mich diese Zaubermomente, wo ich so dankbar bin, diese gewaltfreie Kommunikation entdeckt zu haben. Wir reden über ihre Gefühle, über ihre Bedürfnisse, dann will sie sich mit ihren 4,5 Jahren, sagt sie zu mir, Mama, und jetzt möchte ich meine Freundin gern verstehen. Also sie hat schon diese empathische Nummer, dass sie dann auch wissen will, warum macht meine Freundin das?
Mhm.
Ja, und dann haben wir das und dann habe ich irgendwann gefragt, okay, wie könntest du dich jetzt um dich kümmern? Wie könntest du da was anders machen? Und dann überlegt sie und sagt, oh, ich habe eine Idee, weil ich auch immer dazu rate, wir neigen ja dazu, immer sofort Lösungen zu haben, zu wissen, was die Leute machen können und was selber machen kann.
Oder gerade die Kinder.
Ja, also. Genau. Und diese Einlagen immer, ich frage mal, ich hätte eine Idee, magst du sie hören? Oder ich frage, okay, was kannst du tun? Ja. Und dass sie mittlerweile anfängt, wirklich dann so, sie ist dann so begeistert, ihre Augen leuchten, ich habe eine Idee. Und dann kommt eine Idee und dass ich dann auch, die ist vielleicht total absurd, die Idee.
Ja.
Ich könnte natürlich sofort sagen, nee, das geht nicht. Also das können wir nicht, die Erzieher können wir da nicht und so weiter. Dass ich dann sage, okay, du versuchst also den Weg zu gehen, dass die dich dann unterstützen. Ja, jetzt überlegen wir nochmal, ob das so machbar ist. Und dann fängt sie auch schon wieder an. Also es war einfach herrlich, mit ihren 4,5 Jahren und wie sie heute Morgen am Tisch sitzt und sagt, Mama, ich krieg das heute geregelt. Ja, ich kümmere mich heute um mich. Es war einfach geil. Solche Situationen möchte ich einfach, dass die sich verbreiten.
Das ist schön, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass es auch immer eine Motivation von den Eltern ist, die Kinder vor dem Schmerz zu beschützen, den man selber gefühlt hat. Ja. Ne? Mhm. Weil es ja fast nochmal ein größerer Schmerz ist zu sehen, wenn die Kinder den gleichen Schmerz oder einen ähnlichen Schmerz wiedererleben und sie vorzubereiten für die Welt. Und das ist so unsere Aufgabe als Eltern. Und wenn man das Gefühl bekommt, das kann man durch eine gute Konversation und ein Einfühlen tun. Super. Was Besseres gibt es ja eigentlich nicht.
Und es gibt ja auch was viele nicht wissen oder vergessen, wenn sie mit der GfK anfangen. Also erstmal, dass natürlich diese Technik, dieses Gehirnmassaker ist und am Anfang kommen keine Wörter mehr raus oder du ärgerst dich die ganze Zeit, setzt dich mit deiner Kindheit auseinander. Also es kann schon echt anstrengend sein, das gebe ich zu. Dass es ja auch die nonverbale Empathie gibt. Also die Eltern neigen dazu, sie haben die GfK entdeckt und jetzt ist hier die Selbsteinfühlung, Fremdeinfühlung und wie geht's dir? Bist du gerade dies? Bist du das? Brauchst du das? Das wissen die Kinder noch gar nicht. Hör auf, diese Kinder voll zu labern und ständig die Kinder was zu fragen, sondern gib doch erstmal nonverbale Empathie. Ich kann ja auch erstmal ein Kind beobachten und einfach senden mit meiner Aura, du bist okay, so wie du bist.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Finde ich fast eigentlich noch viel wichtiger, merke ich. Also ich habe lange immer gedacht, dass ich für meine Tochter was sein muss und habe ich auch immer wieder noch. Aber dann einfach manchmal da sein und sich hinsetzen und beobachten oder wenn sie in den Arm genommen werden will, in den Arm genommen.
Und diese Aura zu haben, wir schaffen das, ich bin für dich da, egal was passiert, das ist so wichtig. Und dafür braucht es erstmal gar keine Worte. Das kannst du auch ganz anders machen.
Ja.
Haben wir jetzt geklärt, was gewaltfreie Kommunikation ist?
Wir haben es angerissen, glaube ich. Ich glaube, was GfK ist, lehrt sich durchs Leben von dem Ganzen. Ne? Also
auf jeden Fall.
Ich habe immer das Gefühl, dass das eine Technik, die man dann in der Praxis erfüllen muss, ein Stück weit. Weil am Ende ist es ja ein Gefühl, was zurückkommt, wenn du es praktizierst. Und wenn das einsackt, dann glaube ich, hat man in Anführungsstrichen verstanden. Wie man Gefühle nicht verstehen kann, kann man vielleicht auch GfK zwar verstehen, aber erst verinnerlichen, wenn man es lebt.
Und es ist auch, ja genau, und es ist auch erst GfK, so wie Marshall sie, glaube ich, gedacht hat, wenn du sie nicht mehr anwendest, so wie ich am Anfang gesagt habe, sondern wenn du sie irgendwann lebst. Und das braucht echt ein bisschen, weil wir anders aufgewachsen sind, weil die ganze Gesellschaft anders miteinander umgeht. Das ist schon eine große Herausforderung. Ich nenne das immer Prozess und ich möchte auch gar nicht den Anspruch haben, dass dieser Prozess, dass ich den irgendwann geschafft habe, dass ich die GfK kann. Ich will die GfK nicht können. Ich will sie leben.
Ich habe das Leben geschafft.
Ja, genau.
Wir sind alle froh, wenn das ja ein bisschen schneller vorbei ist, das Leben als solches. Nein.
Ja, und es ist ja auch so, nochmal, dass auch wenn du die GfK im Herzen trägst, wirst du auch mal du kleiner Pisser sagen. Das ist nicht dramatisch. Ja,
das ist vielleicht sogar ganz wichtig. Das war, sich beizubehalten, dass man auch mal ausrasten darf.
Ja, genau. Dass man
auch ja, ich meine, du könntest über das Wort nochmal nachdenken.
Ja, also ich habe mich auch vor der gesammelten Mannschaft danach entschuldigt und ich habe mich auch gefragt.
Das ist bedauert.
Ich habe es bedauert.
Na, damals hat das noch entschuldigt.
Ich habe es entschuldigt, heute würde ich es bedauern.
Okay. Na, ich würde schon sagen, die Entschuldigung war auch ein Bedauern. Also es war schon so, nicht nur, hey, ich muss mich bei entschuldigen, sondern die Formulierung, die du dann gewählt hast, war eher so.
Stimmt, du warst sehr anwesend und hast es miterlebt. Was
und auch nochmal zu wissen, wir können natürlich immer drüber nachdenken, was wir für Wörter benutzen, was wir versuchen, es so bestmöglich wie uns möglich so zum Ausdruck zu bringen, dass es kein Kampf ist. Was beim anderen ankommt, wissen wir nie. Das hat ganz viel mit diesem Menschen, mit seiner Vergangenheit zu tun. So wie mit deiner Mutter. Ne? Du hast versucht, auf sie zuzugehen, ihr Empathie zu geben und war nicht möglich. Ja.
Das sind berühmte letzte Worte von Kathi Weber, Familie verstehen.
Waren das meine letzten Worte?
Ja, vielleicht.
Das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Wir waren als beste Vaterfreunde auch bei dir zu Gast. War auch ein spannendes Gespräch. Ja, schön. Danke, dass du da warst.
Ja, eben. Ich könnte jetzt noch weiter plaudern. Nur wir machen jetzt einen Punkt.
Du kannst auch weiterreden und wir faden das so langsam aus.
Ja,
und
genau. Das machen wir.
Ja,
genau.
Okay. Dann erzähl uns doch nochmal was.
Genau. Ich würde jetzt gleich ins Büro fahren. Noch, falls euch das interessiert.
Okay.
Ich die Podcast-Folge.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.